und willkommen zu meinem Podcast Verkackt, was jetzt? Heute habe ich die Nicole und den Dirk Adams im Interview. Hallo.
Hallo.
Hallo. Grüß dich.
Wir sitzen heute in dem Coworking Space hier in Trier, eurer Wahlheimat. Richtig. Und ein herzliches Dankeschön, dass ihr das heute mitmacht, dass ihr euch bereitgestellt habt, als Paar über so ein Tabuthema zu sprechen wie Burnout.
Sehr, sehr gerne.
Gerne.
Dankeschön. Fangt einfach mal an. Wer seid ihr? Was macht ihr? Was habt ihr gemacht? Und wie kam es zum Tabuthema?
Ja, da es um mich geht im schweren, im engsten Sinne, möchte ich einfach beginnen. Ich war unter anderem selbstständig, 10 Jahre, mit einer Eventagentur. Und wie das halt so ist, selbst und ständig. Und man gibt alles und steckt seine ganze Energie in sein Baby. Wie so viele habe ich auch den Fehler gemacht und habe die ersten Signale meines Körpers überhört oder überhören wollen. Meine liebe Frau hat auch hin und wieder schon gefragt, ist alles gut? Ist es das wert? Ja, die 200% Leistung, die man gibt. Und das Baby sollte ja weiter sich entwickeln und nach 10 Jahren war es natürlich auch kein Baby mehr und es hatte schon Hand und Fuß und konnte auch schon sehr gut laufen. Aber es gab Höhen und Tiefen und wie schon gesagt, die Signale überhörte ich oder übersah sie auch. Und dann kam es tatsächlich zu Energieverlust. Der Körper streikte hier und da und die Konzentration ließ nach. Und dann beendete ich auch die Agentur. Es war an der Zeit, hatte finanzielle Hintergründe und eben auch die Leistungsfähigkeit war nicht da. Und ich trat dann nahtlos, ohne Pause, in ein Angestelltenverhältnis. Das war auch mit einem Umzug verbunden, ohne Pause. Und das war, denke ich mal, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Und es wurde immer schlimmer. Es war auch eine Art Fall. Ich erinnere mich an eine sehr schlimme Situation auch im Aldi beim Kaufen mit dem Einkaufswagen durch die Regale durch. Und dann merkte ich, ich hatte das Gefühl, dass alle Menschen mich beobachten. Der Aldi war auch sehr voll an dem Tag. Und dann wie in einem schlechten Traum, links und rechts die Regale, die immer höher wuchsen über meinen Kopf und drohten auf mich niederzufallen. Das war so eine ganz schlimme Situation und dann ließ ich alles stehen und liegen und rannte aus dem Aldi raus. Ich kann mich noch erinnern, dass mir noch Menschen nachgeschaut hatten und dachten, was ist mit dem los? Ich hatte eine Panik, ich hatte das Gefühl zu ersticken, keine Luft zu kriegen. Und stand dann auf dem Aldi zwischen den ganzen Autos und nochmal viele Menschen und nahm ganz bewusst tief Luft auch. Und ich kann mich noch gut an diese Situation erinnern. Ich hatte Angst vor dieser Situation. Ich habe gedacht, ich würde sterben. Ne? Ich hatte auch Angst vor mir selber und was mein Körper denn da für ein Signal gibt. Und das war eine der schlimmsten Situationen, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich erlebt habe. Und da war mir wirklich bewusst, auch ein starker, junger, kreativer Mann, der denkt, sein Akku ist immer voll, auch der kommt einfach an seine Grenzen mit seinem Körper. Und das war einer der Momente, wo mir bewusst wurde, mit mir stimmt was nicht.
Wie ging es dann weiter? War das der Knall? War das jetzt Signal so bis hier und nicht weiter? Oder hast du da weitergemacht? Wie bist du damit umgegangen?
Also, an meiner Arbeitsstelle brachte ich natürlich nicht die Leistung, die gewünscht und gefordert war. Das heißt, die Geschäftsführung merkte auch, dass mit mir was nicht stimmte. Und die Geschäftsführung kannte auch ein wenig meine Vorgeschichte auch. Und wurde dann auch bewusst, dieser nahtlose Übergang von Beenden der Agentur, der Umzug ohne Pause in ein Angestelltenverhältnis. Die Idee war wohl nicht gut. Und man sagte auch, nimm dir eine Auszeit. Du brauchst diese Auszeit und such dir Hilfe. So, jetzt in einem geschwächten Zustand sich Hilfe zu suchen, ist ein bisschen schwierig. Ne? Man denkt ja so, okay, du gehst zu einem Arzt. Der Arzt spricht dann, fängt an, sie haben einen Burnout. Sie haben Anzeichen von Depressionen. Dann gibt es einen Fragekatalog, haben Sie Panikattacken, wie schlafen Sie, nehmen Sie Drogen, Alkohol, Tabletten, was auch immer, so ist das so ein Standardprozess. Und dann bekam ich dann eine Liste mit 20 Psychiatern vorgelegt, mit der Forderung, die alle abzutelefonieren, um einen Termin zu kriegen. Man wünschte mir auch direkt viel Glück dabei, weil die meistens Wartezeiten von bis zu einem Jahr hatten, wo ich mich dann auch gefragt habe, was nützt mir ein Jahr? Ich brauche jetzt Hilfe. Also in diesem Zustand, wo es mir eh schon so schlecht ging, musste ich selber nach Hilfe schauen. Also ich habe auch meine Krankenkasse angerufen, da wurde ich recht gut beraten, aber allerdings auch mit dem Credo, suchen Sie sich mal die Hilfe, die Sie brauchen. So, das war natürlich toll, weil ich war ja in einem Zustand, telefonieren war in dem Moment nicht meine Stärke. Da tauchen Symptome auf, die ich niemals zu glauben gewagt hätte, dass die mir mal passieren. Ja, also wirklich Angst vor Menschen zu haben, Angst ans Telefon zu gehen oder zu telefonieren, auch der finanzielle Zustand, die Verschuldung, die ich ja auch hatte, da hast du Angst, zum Briefkasten zu gehen, weil Rechnungen, Forderungen, Mahnungen, also viele, die das jetzt hören, können das wahrscheinlich nachvollziehen, entweder im Geheimen oder dass sie sich schon damit geöffnet haben und da auch mit Menschen gesprochen haben. Ich war gar nicht imstande, irgendwie Hilfe zu suchen oder auch die Hilfe einzuschätzen. Was hilft mir denn jetzt überhaupt? Ist es ein Klinikaufenthalt? Ist es eine Gruppentherapie? Ist es eine Einzeltherapie? Überhaupt, als das Thema Psychiater aufkam, da habe ich gedacht, bin ich jetzt im falschen Film? Ich brauche doch keinen Psychiater oder eine Psychotherapeuten. Da kamen auf einmal Worte auf mich zu und Begriffe, wo ich nochmal Panik bekam. Ich habe gedacht, ich habe einen Knall. Ich habe wirklich gedacht, jetzt ist es vorbei. Du wirst in irgendeine Klinik gesteckt und kommst da nicht mehr raus oder so. Solche Gedanken schießen dir durch den Kopf. Also die mit der Hilfe suchen, habe ich mich sehr alleine gefühlt. Das war schon ein sehr einsamer Zustand. Und ich war ja sowieso schon sehr einsam. Außer natürlich meiner lieben Frau, die mir zur Seite stand. Aber ich denke mal, du hattest ja auch eine Ohnmacht eigentlich.
Absolut. Und es war auch so eine völlige Überforderung mit der Situation. Ne? Mhm. Was ich auch bei dir natürlich auch festgestellt habe. Mhm. Gut, nun hatte ich jetzt meine eigene Vergangenheit, meine eigene Geschichte. Konnte natürlich da auch ein bisschen mitreden. Und ich wusste ganz genau, was er mitmacht. Ne?
Okay. Das hört sich jetzt für mich aber nicht nach einem Burnout an, sondern eher wirklich eine Depression.
Also ich habe das jetzt im Nachhinein, wo es ja auch schon wenige Jahre her ist, kann ich das schon so differenzieren. Also der Burnout an für sich, also dieser Erschöpfungszustand des Körpers, der war auf jeden Fall da. Aber aus diesem Erschöpfungszustand, weil ich am Anfang das gar nicht wahrhaben wollte, ich habe ja weitergemacht und die Agentur und die Firma und die Projekte. Und dann fängst du irgendwo einen Job an als Angestellter. Da ist ja eine gewisse Erwartungshaltung auch, an dich auch. Ne? Man kannte mich ja auch, man kannte meine berufliche Vergangenheit. Und ich konnte dem gar nicht gerecht werden. Und ich habe immer weitergemacht und weitergemacht.
Und dazu kam ja auch noch dann, dass wir einen Sohn bekommen haben. Das war ja auch dann auch mal die, familiäre Situation, die dann auch noch mal dazu kam. Und es wurde immer mehr und immer mehr und man wusste gar nicht mehr, wo man anfangen sollte.
Und die Depression, dass ich das überhaupt wahrnehme und akzeptiere auch, dass ich depressiv bin auch. Und dann die Angst, die Panikattacken, das ist ja ein Mix aus Zukunftsangst, Existenzangst und alle Ängste und diese Angst vor Menschen, vor Menschenmassen vor allen Dingen. Ich konnte ja auch nirgendwo hingehen. Auch. Also das war dieses Paket hat mich komplett in die Knie gezwungen.
Konntest du offen darüber mit deinen Freunden, mit Bekannten, Verwandten reden oder war das auch noch so eine so ein Geheimnis und unter diesem Druck, dass es keiner erfahren darf, noch schlimmer geworden ist? Wie war es bei dir?
Also Fakt ist, als Mann kommt die Scham natürlich zum Vorschein. Ne? Also vor allen Dingen, ich stand auch immer in der Öffentlichkeit. Viele, viele kannten mich, auch hier in der Großregion auch. Und man sorgt ja auch ein bisschen dafür, für Netzwerken und dass man eben bekannt ist und dass die Projekte mit mir in Verbindung gebracht werden, die ich eben geschaffen habe. Und also die Scham führte natürlich dazu, dass ich mit niemandem darüber gesprochen habe. Wen ich mich natürlich schon anvertraut habe, war natürlich meine Frau. Ich habe auch mit meiner Familie darüber gesprochen, also auch mit meinen Eltern. Ich habe noch einen Bruder auch. Und die haben mir auch sehr geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hatte ich auch einen Rückzugsort im Elternhaus sozusagen. Da bin ich auch sehr dankbar für. Aber es hat Ewigkeiten gebraucht, bis ich mich mal irgendjemanden aus dem näheren Umfeld weiter anvertraut habe, weil du willst es nicht wahrhaben, du schämst dich, du bist Mann, Ehemann, Vater, Ernährer. Das war ein Riesenproblem für mich. Das war eine Katastrophe.
Nicole, wie war es für dich? Wie lange hat das gedauert und wie hast du die Kraft gefunden, da als Stütze zu sein?
Dadurch, dass ich natürlich selber meine eigene Erfahrung machen durfte und ich einige Jahre vorweg selber eine Depression erlitten habe, als ich selber Mutter wurde und mir meine eigene Kindheit nochmal so vor Augen gehalten wurde, habe ich meine eigenen Erfahrungen machen dürfen. Und das hat Gott sei Dank dazu geführt, dass ich natürlich ein Stück weit auch mitfühlen konnte. Natürlich ist es immer eine andere Situation mit jemandem. Jeder ist da einfach anders. Aber ich wusste ganz genau, was er gerade durchmacht. Ich hatte natürlich aus der Erfahrung heraus, wusste ich, was passiert mit ihm. Ne? Ich wusste ja auch, dass er all die Jahre durchgearbeitet hatte, nie auf sich gehört hatte. Aber wie die Männer dann halt auch so sind, die gehen weder zum Arzt noch vertrauen sich irgendjemand an. Dirk wusste damals auch, dass ich eine Therapie gemacht habe. Aber auch da merkte ich schon, dass er sich komplett davon distanziert hatte, weil er konnte damit nicht umgehen. Und ich war auch in der Situation ein Stück weit alleingelassen und wusste, ich muss diesen Weg alleine gehen. Und es hat mir im Nachhinein extrem viel gebracht, es hat mich weiter vorangebracht, ich habe alte Verhaltensmuster lösen können, habe zu mir selber gefunden, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her, wo will ich hin, dann nochmal in der Situation als Mutter ist das nochmal eine andere Ausgangssituation und ich habe damals erfolgreich eine Therapie gemacht, hatte Gott sei Dank auch Glück, direkt beim ersten Mal die richtige Person zu finden. Es ist harte Arbeit. Es ist kein Zuckerschlecken, aber ich wusste, es wird mich mit jedem Mal, mit jedem Gespräch, wird es mich weiterbringen. Ich war natürlich in der Zeit auch sehr erschöpft gewesen, weil an sich selber zu arbeiten ist für mich auch im Nachhinein eine der schwersten Herausforderungen, aber es hat sich gelohnt. Und ich bin sehr dankbar, das machen zu können und daraus schöpfen zu können und vor allen Dingen sich weiterzuentwickeln. Ja. Ich bin daran gewachsen. Und dieses Wissen konnte ich natürlich auch ein Stück weit Dirk weitergeben. Ich wusste, was er durchmacht. Ich wusste, es wird auch irgendwann besser werden. Natürlich ist das bei jedem anders und jeder braucht seine Zeit, die es eben halt braucht. Aber ich glaube, ich konnte dir da einige Wege mit aufzeigen, bis du dich natürlich erstmal geöffnet hast, auch jemanden davon zu erzählen, auch eine Therapie zu machen. Ne? Das hat ein bisschen gebraucht. Ne? Und das verändert natürlich auch die Beziehung zueinander. Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Aber wir haben das im Nachhinein sehr gut geschafft, weil wir es wollten natürlich auch. Ne?
Eine Lösung kam, Gott sei Dank.
Ja.
als ich mich damit wirklich abgefunden hatte, dass ich es alleine nicht schaffe, auch mit Hilfe meiner Frau, aber da müssen dann tatsächlich Fachleute her. Und es waren einige Versuche, es war eine Gruppentherapie, hatte ich mal versucht. Genau. Da bin ich mit Händen über mit Kopf rausgelaufen. Okay, das war also nicht mein Thema. Okay. Es war auch ein Klinikaufenthalt mal eine Diskussion. Das wären allerdings, ich glaube, 6 Wochen waren das. 6 Wochen weg vom Fenster, das ging nicht. Wir waren ein Paar mit Kind, wir waren in einer neuen Stadt. Wir waren ja da recht auf
Durch
uns
Job
gestellt.
Durch Job war das schwer möglich, das umzusetzen.
Du warst ja auch berufstätig, Gott sei Dank. Gott sei Dank nahm ich eine Psychotherapeutin auf. Das war wirklich, ja, wie man so sagt, ein ganz dummer Dusel, dass wir uns begegnet sind und dass sie einen Slot für mich frei hatte. Das hieß ab dann jeden Mittwoch um 9 für eine Stunde. Jeden Mittwoch um 9. Das war unglaublich. Ich bin dann natürlich mit kleinen Vorbehalten natürlich hingegangen und ich habe nach kürzester Zeit gemerkt, dass das tut mir total gut. Das war unglaublich wichtig. Vielleicht mal so die Zeiten. Ich war 8 Monate krankgeschrieben. Ich war 8 Monate arbeitsunfähig. Eigentlich Wahnsinn. Aber das war eine tolle Zeit. Zumindest als ich so in der Psychotherapie war und als wir auch diesen Rhythmus auch für uns als Familie gefunden hatten. Also ich merkte dann auch, ich hatte Zeit für mich, ich hatte Zeit für unseren Sohn, was ich lange Zeit nicht hatte. Ich war mal derjenige, der nach deinem Feierabend abends gekocht hatte. Das war ja auch nochmal eine neue Aufgabenverteilung sozusagen. Ich war ja da auch Hausmann und ich habe die Zeit sehr genutzt für mich. Also ich merkte, dass mir das wirklich gut tut. Also auch den Kleinen in den Kindergarten gebracht, du bist zur Arbeit gefahren und ich war für mich. Ich konnte wirklich für ganz alleine für mich, also ich konnte unglaublich viel reflektieren, viel nachdenken. Und es war auch nicht so, dass ich jeden Tag in ein Loch gefallen bin. Ne? Mhm. Die Gefahr besteht ja auch, wenn du viel Zeit für dich hast und bist alleine. Aber es war wirklich so, ich konnte vieles für mich auch tun und das hat mir sehr gut getan. Im Gesamten habe ich 12 Monate diese Psychotherapie wahrgenommen. Also wir sind nämlich dann in der Zwischenzeit wieder in unsere Wahlheimat nach Trier zurückgezogen. Das war, es sollte so sein. Das war eigentlich, trotz Wahlheimat, es war unsere Heimat. Das war einfach so.
Ein Stück weit ein Teil der Genesung auch. Ne?
Und dank Skype ging die Psychotherapie weiter. Also jeden Mittwoch um 9 per Skype am Bildschirm. Das ist auch ganz toll, dass sie das so mitgemacht hat, die Therapeutin. Und das ging dann 12 Monate. Und dann, wie gesagt, dann waren wir wieder in der alten Heimat.
Nicole, es ist ja schon eine lange Zeit, die er jetzt gebraucht hat. Gab es da Zeiten, wo du gedacht hast, boah, ich habe keinen Bock mehr, das mitzumachen, das ist mir zu unmännlich oder ich möchte da jetzt, ich gebe auf?
Ja, also ich sage es jetzt bewusst auch unverblümt, denn diese Gedanken kamen tatsächlich, dass man denkt, meine Güte, was hast du jetzt einen Mann an deiner Seite? Eigentlich wünscht man sich ja einen starken Mann an der Seite, der an den Rücken stärkt und einen unterstützt und dass man das zusammen alles meistert. Und das gab es in dem Moment auch einfach nicht mehr. Ich war ja völlig auf mich allein gestellt. Ich hatte praktisch 2 Kinder auf einmal. Und das war schon, da gab es schon Momente, wo ich dachte, boah, wie lange schaffst du das? Klar, wir sind auch schon sehr lange ein Paar. Wir sind wirklich schon durch sehr viele Höhen und Tiefen gegangen und auch das prägt natürlich. Also wir hatten schon eine wahnsinnig tolle Vorgeschichte auch und wir können zurückblicken auf so wundervolle Jahre und Momente auch. Das hat natürlich in dem Moment natürlich auch geholfen, einfach durchzuhalten. Und wenn du einen Menschen mit all seinen Facetten liebst, du merkst gerade, ich zitter ein bisschen in die Stimme.
Ja, ich merk's.
Dann ist es das einfach wert, daran zu arbeiten und zu kämpfen. Und wir waren uns eigentlich immer sicher, ne, dass wir da auch an der Beziehung arbeiten. Aber wir hatten, wie gesagt, alle Höhen und Tiefen. Und es hat auch seine Zeit gebraucht. Also wir hatten auch Trennungsgedanken, das gab es auch. Ne? Aber Gott sei Dank waren die nicht von langer Dauer. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja.
Weil es ging dann wieder aufwärts.
Ja, und dadurch, dass ich das selber ja auch ein Stück weit durchgemacht habe, wusste ich, es kommt irgendwann der Moment, wo es im Kopf auch Klick macht, wo man merkt, es geht einem von Tag zu Tag besser. Das dauert natürlich. Aber der Moment kommt und ich wusste, es wird auch bei ihm der Moment kommen. Und ich habe ja meine eigene Geschichte gehabt und durfte sehr viel daran lernen, davon lernen. Und ich wusste auch, es wird ihn ja auch ein Stück weit verändern. Und er braucht wahrscheinlich dieses, es musste wohl so kommen, damit er einfach auch den Sinn von der ganzen Geschichte begreift auch und darin wachsen kann. Und das hat uns natürlich als Familie auch als Paar unheimlich geholfen, weil wir konnten uns beide darüber austauschen. Wie war das bei dir? Hast du das auch so empfunden? Was passiert da mit mir? Glaubst du, das schaffen wir? Man konnte gegenseitig füreinander da sein. Ja, er ist gleichzeitig natürlich auch mein bester Freund. Und wenn man dann sich austauschen kann und gemeinsam daran wachsen kann, und diesen Schritt gehen kann, ist das unheimlich bereichernd auch. Und das gibt natürlich der Beziehung und auch der Liebe nochmal so einen richtigen, ne, wie soll ich es ausdrücken?
Kick.
Ja, das ist nochmal ein anderes Level, würde ich sagen.
Genau.
Definitiv.
Du hast es so schön eben gesagt. Was war Sinn von der ganzen Sache, Dirk?
Das fragst du jetzt mich. Danke. Natürlich, also Sinn, ich war auch lange Zeit der Meinung, dass ich sowas nicht brauchte. Ja, also auch die Erfahrungen auch. Wir sprechen jetzt von 2014. In 2015, also das war das Schreckensjahr, kann man schon sagen. Ne? Also das ganze Jahr 2015 ist jetzt im Nachhinein wie eine DVD, die man geschaut hat. Wie ein Film, den du, ja, so immer noch unwirklich, ja. Aber ich habe lange dafür gebraucht, irgendwie einzusehen, okay, wie Nicole auch eben sagte, das war wahrscheinlich mal notwendig, sowas mitzumachen, um zu verstehen, was man all die Jahre zwar auch geleistet hat, aber die Handbremse hätte ich viel früher ziehen müssen. Also ich habe lange Zeit auch mir Vorwürfe gemacht, immer hätte, ja, hätte ich eine andere Entscheidung getroffen, hätte ich früher die Handbremse gezogen, wäre ich beruflich doch besser einen anderen Weg gegangen. Also die Selbstvorwürfe, die waren ja dauernd da. Ne? So, jetzt haben wir 2019. Wir sprechen jetzt von einigen Jahren, wo sich vieles wieder eingerenkt hat, wo vieles sich wieder wirklich zum Besseren gewandt hat. Die Kräfte sind wieder da, die Kreativität ist wieder da, der Mut, auch Dinge anzugehen. Aber ich bin ein anderer Mensch geworden dadurch. Das denke, das passiert mit jedem. Ich bin anders, ich gehe anders durchs Leben. Ganz andere Denkweise. Das Wörtchen Nein kann so kraftvoll sein. Ja. weil früher bin ich auch jedem beruflichen Rockzipfel hinterhergelaufen, auf jeder Hochzeit getanzt, in der Hoffnung, dass daraus ein Benefit entsteht. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute kann ich tatsächlich Nein sagen zu anderen Menschen, die immer noch auf mich zukommen und mich anzapfen möchten, ja, meine Kreativität, meinen Geist, mein Know-how. Aber das findet so nicht mehr statt. Ich kann mir meine Kräfte sehr gut jetzt einteilen. Ich gehe also ganz anders durchs Leben. Wir sind als Paar gewachsen, wir sind als Familie gewachsen. Wir haben einen wunderbaren Sohn, der, ich behaupte jetzt mal, und da bin ich auch ganz froh drüber, 2014 und 2015 aufgrund seines jungen Alters das so nicht wahrgenommen hat. Also wir haben schon versucht, ihn zu schützen. Diskussionen, laute Diskussionen haben wir bewusst vor ihm auch vermieden. Und heute, er ist heute 8, wird dieses Jahr 9, ist ein ganz toller junger Mann geworden. Und ich bin sehr froh und stolz, ein stolzer Vater ihm zu sein, ein starker Vater. Das war mir eigentlich immer wichtig, ja. Dass man will ja seinem Kind will man ja Schutz bieten, Vertrauen bieten, ein kraftvolles Umfeld bieten und vor allen Dingen ein intaktes Familienleben. Und das können wir jetzt.
Ja. Großes Durchatmen jetzt erstmal.
Ja,
ne?
Ja, das.
Es ist natürlich, es kostet auch extrem viel Kraft, wenn man Familie hat. Vor seinem Kind das möglichst ab, man will es dann möglichst abwenden. Ne? Man will die starke Mama sein, der starke Papa. Wobei natürlich auch unser Sohn mitbekommen hat, dass das ein oder andere Tränchen cool hat oder man einfach nicht mehr so fröhlich durch den Alltag geht wie sonst vielleicht. Das hat auch sehr, sehr viel Kraft gekostet. Aber ich kann jedem nur empfehlen, wenn er in so einer Situation ist, sich einfach zu öffnen, den ersten Schritt zu wagen. Denn es ist ja einfach extrem wichtig, dass man sich einfach mal jemanden anvertraut, dass so der erste Stein ins Rollen gebracht wird, denn letztendlich nimmt man sehr, sehr viel mit, auch für sich, für seine Entwicklung auch und auch für den Heilungsprozess.
Es ist schmerzhaft, aber
es ist schmerzhaft,
man muss den Weg gehen.
Ja.
Wir hatten ja eben auch das Thema Scham und auch das Anvertrauen dem Umfeld. Mein Aha-Erlebnis war auch noch, als ich anfing, mich zu öffnen und der einen oder anderen Person aus meinem Umfeld davon zu erzählen, passierte Folgendes. Menschen, wo ich immer dachte, die haben immer Power, die sind immer stark, die sind immer erfolgreich, antworteten mir mit, das habe ich auch schon hinter mir. Oh, Herr Adams, oh, ich war auch 6 Monate weg vom Schuss. Oh, Herr Adams, ich war 8 Wochen in der Klinik und ach, ich habe auch Medikamente genommen. Ich habe, ach Herr Adams, da sind Sie kein Einzelfall. Da wurde mir mal bewusst, wie viele Menschen davon betroffen sind, wie viele Menschen erschöpft sind, Depressionen haben, Angst haben. Und dann habe ich mich entschlossen, ganz bewusst in die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Die Kräfte waren wieder da, der Mut war wieder da. So wurde ich Speaker auf Fuck-Up Nights.
Ja, ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt.
Genau, da haben wir uns kennengelernt. Großartig, ja. Nochmal, danke, dass du sowas bietest, weil deine und eure Botschaft, die Gesellschaft dahingehend zu öffnen und zu sensibilisieren und dieses Tabu, dieses Tabu zu brechen auch, schloss ich mich sehr gerne an, weil es eigentlich schlimm ist. Vielleicht eine Geschichte noch. Als wir wieder in unsere Wahlheimat kamen, hatte ich 4 Vorstellungsgespräche.
Ja.
Also ich war noch gefragt am Arbeitsmarkt. Das war ein tolles Gefühl schon mal. Ich habe mich 4-mal natürlich in Gesprächen hervorragend verkauft, wie das halt so ist. Man hat ein Vorstellungsgespräch, sitzt einem Entscheider gegenüber und gibt alles und sitzt im besten Glanzlicht dort. Wovon habe ich nicht gesprochen?
Tja.
Von meiner Krankheit, von meinem Fall, von meinem Scheitern. Warum habe ich das nicht getan? Weil ich einer der 4 Jobs haben wollte. Das ist auch so ein Thema, ich denke, du kannst das auch bestätigen. Auch Wirtschaft und vielleicht auch die Politik müssen dahingehend, denke ich mal, erstmal noch viel lernen und auch viel zulassen. Wie in anderen Ländern auch, bist du gescheitert, bist du angesehen in der Regel. Das ist in Deutschland in großen Teilen wohl nicht der Fall. Und ich erzählte nicht von meiner Geschichte und das fand ich sehr schade. Heute bin ich sehr dankbar für einer der Jobs, den ich gekriegt habe. Also ein wunderbarer Arbeitgeber hier am Standort Trier, wo ich auch sehr froh bin, dort meine Chance erhalten zu haben. Diese Chance kam natürlich, ich wusste, dass es eine Chance war und nicht der Arbeitgeber. Aber mittlerweile habe ich auf Fuck Up Nights gesprochen. Ich gehe ganz offen um mit meiner Vergangenheit. Und deswegen weiß das auch mein Arbeitgeber mittlerweile. Aber das ist sehr schade, dass die Menschen sich so verstecken müssen. Eigentlich habe ich mich gefühlt wie eine alleinerziehende Mama mit 2 Kindern, die auch keinen Job kriegt. Ja, es kann immer ein Ausfall erfolgen. Es kann immer eine Situation kommen, wo Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin eine Zeit lang nicht mehr zur Verfügung steht. Weswegen auch immer. Das ist sehr schade, dass das so in den Köpfen von Industrie und Arbeitgeberschaft ist.
Man muss sich ja auch ein Stück weit verstellen und nicht authentisch sein.
Dadurch. Das stimmt. Es ist ein Schauspieler.
Ja. Das kostet auch noch mal viel
Kraft.
Ne?
Genau.
Und wie lange schafft man das?
Genau.
Weil man letztendlich, wenn man irgendwann mal in welcher Situation auch immer eigentlich der sein kann, der man wirklich ist, kann man in allen Dingen erst wirklich das volle Potenzial ausschöpfen.
Ja.
Spielt man aber eine Rolle, ist das eine Frage der Zeit, bis auch das auffliegt, weil man einfach kräftemäßig das nicht mehr durchhält. Ne?
Genau.
Als ich dann meinen Job begann, dann war nochmal eine Form der Nervosität. Da war ja wieder ein Anspruch. Da war ja wieder eine Erwartungshaltung. Da war wieder eine Erwartungshaltung. Und ich war mir unsicher, ob ich dieser Erwartungshaltung gerecht werde. Ich war zwar wieder recht gut aufgebaut, aber bin es dann angegangen und es hat funktioniert. Ich bin sehr gut aufgenommen worden und ich konnte wirklich sehr schnell beweisen, dass ich wieder bei Kräften bin, dass ich kreativ bin. Ich bin ja im Online-Marketing und Social Media tätig, auch immer ein Feld, in dem ich beruflich tätig werden wollte. Und es hat sich alles sehr gut entwickelt. Ich bin ja mittlerweile seit über 3 Jahren dort tätig und fühle mich gut.
Schön.
Ja.
So rückblickend und reflektierend auf die gesamte Situation, euer gesamtes, die gesamte Lebensphase. Was würdest du dir den Zuhörer mitgeben, so als Lesson to learn und als Tipp? Oder was sind so deine Reflexionen aus der gesamten Phase?
Also mein Tipp, egal ob du Mann oder Frau bist, warte nicht zu lange, achte auf die Zeichen, die sind da. wie diese Zeichen jetzt ausschauen, ob der Körper schon was von sich gibt auch. Es kommt ja auch darauf an, wie man lebt, wie man sich ernährt. Sport, kein Sport, also all diese Dinge. Hör auf deinen Körper, das ist ganz wichtig. Hilfe suchen kann schwer sein, weil irgendwann kommt irgendjemand und sagt, du musst für dich erkennen, was für dich gut ist. Das ist wirklich schwierig. Und ich habe mich niemandem geöffnet. Ich habe ja mit niemandem gesprochen. Ich habe erst nach meiner Erholungsphase, nachdem ich meine Kräfte wieder hatte, dann habe ich erst erfahren, wie viele Menschen davon mal betroffen waren oder noch sind. Und deswegen ist es unglaublich wichtig. Also wenn mich jemand fragt, ich bin in einem Burnout, ich bin erschöpft, ich habe so Panikattacken, hätte ich ihm direkt sagen können, pass auf, geh mal zum Arzt, nimm dir eine Auszeit, mach dir mal Gedanken vielleicht über eine Therapie. Dann hätte ich ihm genau sagen können, was mir widerfahren ist. Mhm. Und da ja alle schweigen in der Gesellschaft, ist es halt einfach ein Problem. Und deswegen zieht sich so eine Phase und es wird immer schlimmer. Das ist das. Es wird immer schlimmer. Und deswegen rechtzeitig auch die Handbremse ziehen. Ja. Auch wenn ein Baby im Spiel ist, was laufen lernen soll oder ein Baby, was schon läuft. Aber ich habe zu lange gewartet und habe so lange gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Das ist ja auch Lebenszeit, die verloren ging. Mhm. Es war zwar sehr angenehm, die Pause, aber es war ein ganz langer Zeitraum an wichtiger Lebenszeit, die doch irgendwie als verloren gilt.
Und zu wissen, dass man auch nicht alleine ist mit dieser Situation, dass es auch andere Menschen gibt, die ähnliche Situationen gerade durchmachen, ich will nicht sagen, beruhigt einen, aber gibt einen so ein bisschen das Gefühl, dass man nicht alleine mit der Situation ist. Ne? Man kann sich auch austauschen und auf einmal findet man auch Menschen, die in ähnlichen Situationen stecken und es gibt ein Stück weit auch Kraft, ne? Dass man damit nicht alleine unterwegs ist.
Nicole, was möchtest du den Zuhörer mitgeben als die Frau, die das in meinen Augen aufrecht gehalten hat?
Ganz wichtig, natürlich, was Dirk auch schon sagte, einfach auf seinen Körper zu hören. Denn das haben die meisten Menschen auch verlernt. Mhm. Signale, die der Körper aussendet, da auch mal ab und zu drauf zu hören. Die kommen nicht von ungefähr. Und vor allen Dingen der Glaube daran, dass alles an sich selber, dass alles gut werden wird. Es ist natürlich eine Frage der Zeit. Aber vor allen Dingen der Glaube, dass es gut werden wird. Denn wenn man einmal einen Stein ins Rollen gebracht hat, nimmt das Ganze auch seinen Lauf und man wird daran wachsen und der Heilungsprozess beginnt ja auch dann schon, ne? indem man sich jemand anvertraut hat und vertraut euch vor allen Dingen mit eurem Partner auch an, denn da ist oft auch eine ganz große Ohnmacht auch. Was kann ich machen? Ich konnte ja auch nur für ihn da sein und ihn zuhören, aber ich konnte letztendlich nichts für ihn machen, weil er musste selber durch diese Situation gehen, durch diesen Entwicklungsprozess und ich konnte wirklich nur ihn in den Arm nehmen und sagen, du bist nicht alleine. Und das ist sehr, sehr wichtig.
Was ich auch großartig finde, wir haben ja auch Ziele und Träume. Als Paar, als Familie, auch unser Sohn hat ja schon Träume und Ziele. Die sind zwar im Moment noch im Bereich eines Lego-Sets, ja, oder Feuerwehrmann werden, aber auch die Wünsche und Träume und Ziele, die soll er auch ausleben. Und das war auch so ein Thema, gerade was die finanzielle Situation betrifft. Mhm. Ja. Wir sagen halt auch heute, Geld kommt für uns nach Sauerstoff. Mhm. Geld ist ein wichtiges Thema, auch wenn viele in der Gesellschaft da eine andere Einstellung zu haben. Für uns ist es heute ein sehr großes Thema und ein wichtiges Thema. Wir haben Gott sei Dank Wege gefunden, unsere Wünsche und Ziele wirklich nochmal aufzuführen, zu definieren und vor allen Dingen auch die finanziellen Mittel zu haben, diese zu erreichen. Denn in der Regel erreicht man es nur mit der finanziellen Kraft. Und ich bin heute wieder kräftemäßig und auch beruflich in der Lage, eine Finanzkraft aufzubauen. Meine Frau hat mir jetzt lange Zeit den Rücken freigehalten, nicht nur in der Agentur, sondern auch in der Phase, wo ich krank war. Da war sie auch das Rückgrat, muss man sagen. Und heute habe ich mir fest vorgenommen, und das machen wir schon seit 2 Jahren, praktizieren wir das, ich möchte ihr wieder eine Stütze sein und eine Kraft sein. Ich möchte ihr helfen. ihre beruflichen Ziele zu erreichen. Denn als Team und als Paar sind wir unschlagbar. Ja, wir haben eine Kraft und eine Power entwickelt. Du bist großartig, ja, und ich bin ein riesen Fan von dir.
Es ist natürlich, Dankeschön, nicht selbstverständlich. Es gibt manchmal Beziehungen, da möchte der Partner auch denjenigen nicht wachsen sehen. Mhm. Das möchte ich auch nochmal erwähnen, denn das ist bei uns auch ein großes Thema. Wir waren immer beide schon davon überzeugt, dass es einfach wichtig ist, dass man seine Ziele und seine Wünsche auch aussprechen kann. Wo möchte ich mal hin? Wer möchte ich mal sein? Und ich hatte durch Dirk immer einen Partner an meiner Seite. Ich konnte mich immer frei entwickeln. Da bin ich auch sehr dankbar für, denn es ist nicht selbstverständlich. Aus vielen im Bekanntenkreis hört man das immer mal wieder, auch durch unsere Partner auch, dass der Partner halt nicht immer möchte, dass man sich weiterentwickelt. Aus den unterschiedlichsten Gründen heraus. Und das allein ist schon eine Bereicherung. Also das war halt immer gegeben. Wir wollten uns immer weiterentwickeln. Wir wollten immer mehr erreichen. Und irgendwann gab es halt auch diesen Punkt, wo wir gesagt haben, so, mit diesem Wissen, nach dieser Therapie, jetzt sind wir in die Heilung gegangen, uns geht's wieder besser. Was wollen wir denn jetzt eigentlich wirklich? Ne? Was ist uns wichtig? Mhm. Was wollen wir nicht mehr vor allen Dingen? Und ja, dieses Nein sagen zu können, das mussten wir auch lernen. Denn Nein ist wirklich ein vollständiger Satz. Da gibt es gar nichts zu rütteln dran. Und heute fokussieren wir uns natürlich auf unsere Träume, natürlich im Einklang mit unserer Familie auch. Und das gibt uns natürlich auch Kraft, weil wir etwas gefunden haben, wie wir das erreichen können, Stück für Stück. Mhm. Und es gibt unheimlich viel Kraft und Energie und Motivation, Durchhaltevermögen, wenn du merkst, dass du so peu à peu dahin kommst, wohin möchtest.
Alles möglich.
Ja, es ist auch alles möglich. Man muss nur daran glauben, man muss auch etwas finden, was sich für einen gut anfühlt, wo man absolut dahinter steht. Und dann muss man sein Ding machen und auch mal ins Vertrauen gehen und sich nicht immer verunsichern lassen von Menschen, die vielleicht einen auch nicht wachsen sehen wollen oder einfach alles schon direkt von Anfang an verurteilen. Das kann nicht funktionieren. Das erleben wir ja auch. Aber wir haben immer daran geglaubt und haben unser Ding durchgezogen. Natürlich haben wir auch schlechte Erfahrungen gemacht und durften an vielen Dingen lernen, aber das letztendlich führt ja auch dazu, dass du weiterkommst. Diese Entwicklung, und das macht richtig glücklich. Ja. Also ich kann sagen, persönliche Weiterentwicklung ist für mich äußerst sexy. Und wir haben noch viel vor, ne?
Wir sind wieder da.
Schön. Ja, ihr seid einzeln wirklich großartig. Ich habe euch ja auch schon erwähnt bei der Fuck Up Night ja kennengelernt und habe schon dich im Publikum gesehen, wie dich Nicole im Publikum gesehen, wie du strahlst und dass ihr wirklich glücklich selbstständig seid, aber auch zusammen ein großartiges Team seid. Und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass ihr das heute mitgemacht habt. Und ich finde euch beide großartig. Und
Dankeschön.
Weiter so, ihr seid wirklich ein Beispiel und eine Inspiration, wie sowas, wie so ein Tabuthema wirklich auch durchgestanden werden kann, wenn Liebe und Glaube vorhanden ist. Und dafür bin ich sehr dankbar und drücke euch die Daumen und wünsche euch alles, alles Gute und eurem Sohn auch, dass ihr so großartige Eltern hat und eine tolle Familie.
Vielen lieben Dank. Ganz lieben Dank.